Guten Abend und herzlich willkommen zum Abendjournal, liebe Hörer von Radio ZB30. Heute am Donnerstag, den 14. Mai, begrüßt Sie Stefanie Hiebert am Mikrofon. In dieser Sondersendung zum Feiertag hören Sie lokale Meldungen, Wetterdaten und folgende Beiträge. Christen in aller Welt, eine Predigt von Mario Ernst aus unserer Seelsorgeabteilung, die Wiederholung eines Hörspiels zu Himmelfahrt. Liebe Hörer, danke, dass Sie bei dieser Sendung dabei sind. Ich wünsche nun eine interessante Stunde am Radio. Es folgt eine Todesnachricht aus Uruguay. Herr Wolfram Johannes Triediger aus Gartenthal ist am 13. März nach längerem Krebsleiden zu Hause sanft entschlafen. Er erreichte ein Alter von fast 85 Jahren. Die Abschiedsfeier für Herrn Wolfram Johannes Triediger findet morgen, den 15. Mai, um 10 Uhr in der Kirche in Gartenthal statt. Diese Feier kann man im YouTube-Kanal mitverfolgen. Gezeichnet die tieftrauernde Ehefrau Erna Triediger, geborene Krücker, mit den Kindern Hildegard und Norbert, Betty und Josef, Elden und Laura, Ruben und Ingrid mit ihren jeweiligen Familien. Von Radio ZB30 bekunden wir der Familie unsere Anteilnahme. Das folgende Lied spielen wir auf Wunsch der Familie.
Thank you.
Der Blick auf das aktuelle Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist bewölkt und die aktuelle Außentemperatur beträgt 18 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 92%, der Luftdruck 1015 Millibar und der Wind weht mit 7 Stundenkilometern aus südlicher Richtung. Die Tiefstemperatur in Philadelphia wurde mit 14 Grad Celsius gemessen und das heutige Tagesmaximum lag bei 21 Grad. Die höchste Windgeschwindigkeit betrug 26 Stundenkilometer. Die Prognose des Nationalen Wetterdienstes für den zentralen Chaco. Morgen erwartet uns ein überwiegend bewölkter Himmel. Die Meteorologen sehen gebietsweise vereinzelte Regenschauer voraus. Der Wind wechselt häufig seine Richtung, kommt aber vermehrt aus südöstlicher Richtung. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 25 Grad Celsius. Bevor Sie nun einige besondere Beiträge hören, folgt ein kurzer Werbeblock.
Suchst du einen hochqualitativen Scheinwerfer für deinen Wagen? Dann frag nach der Marke Narva. Narva bietet eine erstklassige Sicht für den Fahrer und Sichtbarkeit für die anderen Verkehrsteilnehmer. Leuchten von Narva sind langlebig, zuverlässig und sorgen für eine hohe Sicherheit beim Fahren. Den Vertrieb von Narva-Leuchten macht Chacomer.
Jetzt neu in Loma Plata. Casa Climatica hat ein neues Verkaufslokal im Zentrum von Loma Plata eröffnet. Wo? An der Avenida Central zwischen BFL und T-Straße. Hier findest du eine vielfältige Auswahl an Fenstern und Türen, die durch moderne Qualität, Langlebigkeit und stilvolles Design überzeugen. Komme vorbei und lasse dich inspirieren. Wir freuen uns darauf, dich persönlich zu beraten. Casa Climatica in Loma Plata.
Expo Pioneros 2026 vom 27. bis 30. Mai. Modernste Technologie und erstklassige Leistungen in der Fleisch-, Milch- und Agrarwirtschaft. Landmaschinen, Fachvorträge, alternative Produktionszweige und als Highlight der Kinderwettbewerb zukünftiger Milchbauer. Auf der Messe, die die Entwicklung vorantreibt und Regionen vernetzt. Für die Zukunft Paraguays. Expo Pioneros.
Familie. Ein Ort der bedingungslosen Liebe und Geborgenheit. Jeder ist wertvoll und liebenswert. So wie er ist.
Sie hören nun das Bibelwort für heute.
Jesus sagt in Johannes 16, Vers 28: Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater.
Heilung, ich brauch deinen Freund, darum lauf ich zum Vater.
Der Blick auf das aktuelle Wetter. Entschuldigung. Kommen wir zur Sparte der Beiträge heute Abend. Im Anschluss hören Sie das Kurzprogramm Christen in aller Welt.
Christen in aller Welt. Ein Kurzprogramm mit Informationen über das Leben der Christen in verschiedenen Teilen der Welt.
In Amerika wurde der 75. nationale Gebetstag gefeiert und in der Demokratischen Republik Kongo wurde eine Schule eröffnet. Das sind die Themen heute. Mein Name ist Rosanna Löwen. USA. Von den Kirchen bis zum Kapitol feierten Amerikaner im ganzen Land vor kurzem den 75. nationalen Gebetstag. In diesem Jahr lautete das Motto: Verherrliche Gott unter den Völkern, suche ihn in allen Generationen. Die Tradition, einen nationalen Gebetstag zu feiern, wurde 1952 vom Kongress erstellt. Wir sind eine betende Nation, das waren wir schon immer. Es ist wirklich ein Teil von uns, sagte Sprecher Mike Johnson bei der Versammlung. Er fügte hinzu, Amerikas Glaubensgrundlagen sind Teil dessen, was das Land einzigartig macht. Wir verkündeten mutig die selbstverständliche Wahrheit, dass unsere Rechte nicht von der Regierung kommen, sondern von Gott selbst, so Johnson. Der Minister für Wohnungs-, Wesen- und Stadtentwicklung, Scott Turner, sprach über die Rolle Gottes in der amerikanischen Geschichte. Schauen Sie, wie viele Stürme Gott uns in den letzten 2,5 Jahrhunderten erleben ließ. Einen Unabhängigkeitskrieg, den wir gegen alle Widrigkeiten gewonnen haben. Einen zerstörerischen Bürgerkrieg, die große Depression, 2 Weltkriege, einen jahrzehntelangen Kalten Krieg gegen den Kommunismus und mehr, so Turner. In einer Erklärung zur Anerkennung dieses Tages verpflichtete Präsident Donald Trump die Nation erneut zu Gott und schrieb: Wir versprechen, dass Amerika immer, wie es in Psalm 96 steht, seine Herrlichkeit unter den Völkern erzählen wird und dass wir Gottes Rolle bei der Schöpfung, dem Schutz und dem Aufrechterhalten des freiesten, stärksten, wohlhabendsten und größten Landes, das die Welt je gesehen hat, niemals vergessen werden. Der diesjährige nationale Gebetstag bereitet auch die Bühne für eine Veranstaltung, die im Vorfeld des 250. Jubiläums Amerikas geplant ist. Die Veranstaltung trägt den Titel in Englisch Rededicate 250. Auf dem Programm stehen Bibeltexte, Zeugnisse, Gebete und eine nationale Neuweihung des Landes als One Nation Under God, zu Deutsch eine Nation unter Gottes Herrschaft. Kongo. Im Süden der Demokratischen Republik Kongo wurde eine Schule mit christlichen Werten gebaut. Die Missionsorganisation To All Nations berichtet, dass sie seit mehreren Jahren Menschen begleitet, die durch Krieg und Gewalt aus dem Osten des Landes vertrieben wurden. Gemeinsam mit Mitarbeiter Safari und seinem Team konnte 2025 ein entscheidender Schritt getan werden und Safaris lang gehegter Wunsch einer eigenen Schule wurde Wirklichkeit. Die lokale Regierung stellte dafür ein Schulgebäude zur Verfügung und übertrug der Missionsorganisation To All Nations als Partner die Verantwortung für Aufbau und Betrieb. Aktuell werden 147 Kinder ganzheitlich gefördert durch Unterricht, tägliche ausgewogene Mahlzeiten sowie geistliche Begleitung mit Andachten und Gottesdiensten für sie und ihre Familien. Die Bildung eröffnet diesen Kindern erstmals echte Perspektiven und schützt sie gleichzeitig vor Ausbeutung und Rekrutierung durch bewaffnete Rebellen. Die Geschichte von Ilunga steht stellvertretend für viele. Nach dem Verlust seiner Eltern und ohne Zugang zu Bildung war er akut gefährdet, von Rebellen als Kindersoldat angeworben zu werden. Heute besucht Ilunga die Schule, erlebt Fürsorge und hat neue Hoffnung für sein Leben, mit dem Ziel, später selbst anderen zu helfen. Die Schule wirkt damit nachhaltig auf mehreren Ebenen. Sie schafft Schutzräume, stärkt Familien, vermittelt christliche Werte und eröffnet neue Lebenswege. Gleichzeitig bleibt der Bedarf hoch, da viele Kinder ohne Unterstützung keinen Zugang zur Bildung haben. Mit dieser Schule wird der Teufelskreis von Krieg und Gewalt durchbrochen und langfristig in Stabilität und Bildung für eine neue Generation im Kongo investiert. Soweit die Nachrichten in diesem Kurzprogramm. Ich wünsche einen schönen Abend. Gottes Segen.
Im Anschluss hören Sie eine Predigt zur Himmelfahrt von meinem Kollegen Mario Enns aus der Seelsorgeabteilung.
Sie waren auf dem Weg zum Berg. Schritt für Schritt stiegen sie höher, während ihnen unzählige Gedanken durch den Kopf gingen. Die vergangenen Wochen hatten alles verändert. Nichts war mehr so wie zuvor. Es hatte damit begonnen, dass ihr Meister gefangen genommen wurde. Man schleppte ihn vor Gericht, verspottete ihn, demütigte ihn und nach stundenlangem Verhör nagelte man ihn ans Kreuz. Dort starb er. Zurück blieben offene Fragen, zerbrochene Hoffnungen und tiefe Enttäuschung. Hatten sie sich geirrt? War er vielleicht doch nicht der Messias, auf den sie so lange gewartet hatten? Doch dann, nach 3 Tagen, änderte sich plötzlich alles. Die Hoffnung, die beinahe erloschen war, begann wieder aufzuleuchten. Er war wieder unter ihnen. Aber diesmal war etwas anders. Etwas, das sie bei keinem Menschen je erlebt hatten. Verschlossene Türen konnten ihn nicht mal aufhalten. Grenzen schienen für ihn nicht mehr zu existieren. Wochenlang sprach er zu ihnen, lehrte sie und bereitete sie vor. Und je mehr sie ihn sahen, desto stärker wurde eine Frage in ihrem Herzen. Wenn seine Macht jetzt so grenzenlos ist, ist nun endlich die Zeit gekommen, in der er Israel befreien wird? Während sie weiter zum Berg hinaufgingen, mussten sie unweigerlich an Israels Geschichte denken. Immer wieder waren Berge Orte gewesen, an denen Gott besonders gehandelt hatte. Was würde diesmal geschehen? Auch mit Jesus verbanden sie besondere Erinnerungen an Berge, zum Beispiel die gewaltige Bergpredigt, die Verklärung Jesu, Augenblicke, die sie niemals vergessen würden. Sollte jetzt der Moment gekommen sein, an dem er seine Herrschaft antreten würde? Einige wagten kaum noch zu hoffen. Sie zweifelten. Zu oft hatten sie schon gedacht, jetzt ist es soweit. Und doch brannte diese Sehnsucht noch immer in ihnen. Schließlich fassten einige Mut und fragten ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Lieber Hörer, ungefähr so stelle ich mir die Szene vor, die uns in den letzten Zeilen der Evangelien und im ersten Kapitel der Apostelgeschichte begegnet. Heute erinnern wir uns an den Himmelfahrtstag und in den folgenden Minuten möchte ich uns einladen, über einige Sätze nachzudenken, die die Jünger damals gehört haben. Himmelfahrt ist ja weltweit kein Tag, der besonders gefeiert wird. Aber dennoch sind hier Aussagen festgehalten, die zu den zentralen Botschaften des ganzen christlichen Glaubens gehören. Ich möchte heute über diese drei Hauptbotschaften nachdenken. Die Herrschaft Jesu, den Missionsbefehl Jesu und die Wiederkunft Jesu. Fangen wir mit der Herrschaft Jesu an. Wie ich in der Einleitung schon beschrieben habe, waren die Jünger immer noch in Erwartung des Moments, in dem Jesus Macht ergreifen und Israel befreien würde. Das klingt auch hier kurz vor seiner Himmelfahrt wieder an. Und dann sagt Jesus diesen beeindruckenden Satz. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ob er da eine Pause gemacht hat oder den nächsten Satz gleich danach gesprochen hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, wie so manch einer schon gedacht haben wird, na endlich ist es soweit. Einen so umfassenden Machtanspruch hatten sie bis zu diesem Moment noch nicht von ihm gehört. Vielleicht haben sich einige am Psalm 2 erinnert und gedacht, ja, jetzt nutze die Macht, um das zu tun, was dort in Vers 9 gesagt wird. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Gott selber unterstreicht diese Aussage der Vollmacht Jesu dadurch, dass Jesus von einer Wolke aufgenommen wird. Es ist nicht irgendeine Wolke. In der Bibel finden wir immer wieder das Bild einer Wolke, in der man Gottes Herrlichkeit und Größe beobachten kann. Sei es die Wolke, die den Israeliten in das verheißene Land begleitete, oder die Wolken, die den Sinai, die Stiftshütte und den Tempel bedeckten. Es ist also kein Zufall, dass wir hier von einer Wolke hören, wenn Jesus in den Himmel emporgehoben wird. Gott selbst macht es den Jüngern und uns deutlich. Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Thrones Gottes und ihm ist alle Autorität und Macht gegeben. Dieses hatte Jesus selber auch schon vor dem Hohen Rat angekündigt in Matthäus 26. Er herrscht. Deshalb gebrauchen die Apostel später auch den Ausdruck Herr Jesus Christus. Und sie verwenden das Wort Sklave, auf Griechisch doulos, wenn sie von sich selbst reden. Er hat uns von der Sklaverei der Sünde freigekauft, damit wir ihm dienen. Das Wort Herr bedeutet in unserer Sprache nicht mehr dasselbe wie damals das griechische Wort Kyrios. Wir nennen sehr schnell jemanden Herr. Damals hatte der Herr das absolute Sagen über das Leben dessen, der ihn als Herrn anerkannte. Der Herr entschied, was seine Untertanen tun und lassen mussten. Ihr ganzes Leben wurde von ihm bestimmt. Heute haben die Herren ja oft nicht einmal in ihrem eigenen Heim das Sagen, oder? Die Herrschaft Jesu wurde damals also sichtbar von Gott selbst bestätigt und aufgeschrieben, damit auch wir es heute schwarz auf weiß haben. Wir sind aber auch oft wie die Jünger damals. Sie sahen das Problem in der Macht, die Rom über Israel hatte. Sie waren in der Klemme und das gefiel ihnen nicht. Hoffentlich würde Jesus sie befreien. Und so geht es uns auch oft. Wir haben eine schlimme Krankheit, eine Dürrezeit, eine Finanzkrise, ein Eheproblem. Und da möchten wir, dass Jesus mit seiner Vollmacht eingreift und alles zu unserem Besten umgestaltet. Und wenn wir dieses Resultat nicht in dieser Gemeinde oder bei diesem Leiter finden, dann suchen wir uns jemanden, bei dem man Jesu Vollmacht mehr spüren oder vermeintlich sehen kann. Aber ich will uns heute die Frage stellen, haben wir unser ganzes Leben unter seiner Herrschaft und Macht gestellt? Ist es nicht irgendwie inkohärent, wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr, und wir dann aber selbst entscheiden, wie unser Haus, wie unsere Stanzia, unsere Familien und sonstige Beziehungen, unsere Hobbys oder unser Geldmanagement sein sollten? Wie oft nehmen wir uns in diesen Bereichen die Zeit, darüber zu meditieren, was Jesus damit tun will, anstatt nur zu fragen, wie es uns gefallen würde? Die Himmelfahrt Jesu erinnert uns daran, dass Jesus durch seinen Gehorsam bis zum Tod erhöht wurde und vollkommene Autorität besitzt. So sind auch wir aufgefordert, uns ganz unter seine Herrschaft zu beugen und jedes Detail unseres Lebens von ihm bestimmen zu lassen. Jesus sagte sogar, dass er nicht einmal die Worte aus sich selbst heraussprach. Alles geschah in Unterordnung unter den Vater. Und bei uns? Wenn wir uns heute demütigen und uns Jesus als Herrn unterordnen, dann ist auch für uns eine Erhöhung vorgesehen. Wir werden mit ihm herrschen, aber bis es soweit ist, tun wir sehr gut daran, unsere Knie vor ihm zu beugen, und zwar freiwillig. Denn es kommt der Tag, an dem sich ohnehin jeder vor ihm beugen wird. Alle Menschen, die jemals auf ihre Macht gepocht haben, werden dann auch, ohne zu zwinkern und ohne Befehl, von sich aus in die Knie gehen. Wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist, dann tun wir das heute schon. Wenn wir Jesus eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wird etwas ganz Unvorstellbares geschehen. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halten wir kurz in und denken über diesen Satz nach. Wir werden sein wie er, allein aus dem Grund, dass wir ihn sehen werden. Wow! Da bekomme ich Gänsehaut! Ich weiß ja selber immer besser, wie wenig ich so etwas verdient habe. Das ist Gnade. Wir kommen nun zurück zu dem Moment, als Jesus im Begriff war, in den Himmel aufzufahren. Die Jünger standen auf dem Berg, hatten gehört, wie Jesus seine Vollmacht ausrief und hofften, dass er nun endlich so handeln würde, wie sie es erwarteten. Doch dann macht Jesus deutlich, worin ihr Auftrag besteht. Um ihn auszuführen, war dieser Ausruf der Vollmacht Jesu total notwendig. Sie mussten wissen, unter wessen Autorität sie unterwegs sind. Und dann kommen wir zum Missionsbefehl Jesu. Nachdem Jesus gesagt hat, welche Macht er hat, kommt dann der Missionsbefehl. Dieser Auftrag wird in den Evangelien unterschiedlich geschildert, aber letztendlich geht es darum, allen Völkern der Erde das Evangelium zu bringen. Vielleicht dachten die Jünger, jetzt würde der Auftrag kommen, einen Feldzug gegen Rom anzutreten in der Vollmacht Jesu. Aber Jesus ruft dazu auf, den Feldzug gegen Satan anzutreten. Kein Wunder also, dass Jesus vorausschickt, wie viel Macht ihm zusteht. Bis zu dem Moment, als Jesus die Jünger in die Welt aussandte, hatte Israel den Auftrag, als Volk Gottes so zu leben, dass die Nachbarvölker nach ihrem Gott fragten. Jetzt aber lautete der Auftrag, geht hin. Das verheißene Land, das für Israel so viel Bedeutung hatte, sollte man nun verlassen. Das war kein leichtes Opfer. Dafür brauchten sie Jesu Autorität und seine Kraft, den Heiligen Geist, der sie zu Zeugen befähigen würde. Diesen Geist mussten sie erst noch empfangen. Lieber Zuhörer, Jesu letzter Auftrag lautet nicht, arbeitet hart für eine gute Rente, sorgt für einen geordneten Sonntagsgottesdienst und bibeltreue Verkündigung, findet theologisch auf jede Frage die richtige Antwort, um in jeder Debatte zu bestehen, oder achtet auf einen gesunden Lebensstil. Ich sage nicht, dass diese Dinge unwichtig wären, aber Jesu letzte Worte rufen uns dazu auf, unser Lebensziel auf die Verbreitung des Evangeliums auszurichten. Es sollte mein und dein Hauptziel sein, dass Menschen Jesus kennenlernen, denn er will nicht, dass jemand verloren geht. Vielleicht denkt jetzt jemand, Moment mal, ist unser Hauptziel nicht, zur Verherrlichung Gottes zu leben? Dazu eine Gegenfrage. Was verherrlicht Gott mehr, als wenn wir ihn den Menschen bekannt machen? Wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann ist Mission die Achse, auf der sich unser Leben bewegt. Als Beispiel können wir hier ein Geschäft nehmen. Das Ziel eines Geschäftes ist es, Geld zu erwirtschaften. Jede Arbeit, jede Entscheidung, jede Ausstattung und so weiter ist nur dann nützlich, wenn sie diesem Ziel dient. Wenn nicht, dann werden die Arbeiter gewechselt, vielleicht neue Produkte angeboten und Fahrzeuge, die nicht mehr taugen, werden ausgetauscht und so weiter. Und so ist Mission das Ziel unseres Lebens. Denn es ist Jesu Herzenswunsch und wir sind ja seine Diener. Wenn es Jesu Ziel ist, die ganze Welt mit seinem Evangelium zu erreichen, kann ich mich fragen, wie kann ich meine Einnahmen dazu nutzen, damit mehr Menschen von ihm hören? Wie kann ich Jesus, mein Haus, meine Fahrzeuge, meine Familie und meine Zeit zur Verfügung stellen, damit noch mehr Menschen von ihm hören? Was kann ich tun, um auf meiner Ferienreise jemanden mit dem Evangelium zu erreichen? Wir alle dürfen unter der Herrschaft Jesu seine Mission erfüllen, ganz egal, welche Position wir haben, welche Gaben wir bekommen haben oder aus welcher Familie wir vielleicht kommen. Es ist ja schon merkwürdig, wenn wir behaupten, dass wir einen Ruf Gottes brauchen, um in die Mission zu gehen, aber wenn es darum geht, ein Geschäft zu eröffnen, das uns viele Jahre Zeit und Energie kosten wird, dann brauchen wir dafür anscheinend keinen Ruf. Also, für Mission brauche ich einen Ruf, für alles andere vielleicht nicht? Ist das biblisch gedacht? Ist dieser Missionsbefehl Jesu hier nicht klar genug, als dass jemand der Meinung sein könnte, das betrifft nicht mein Leben, ich kann hier weiter mein persönliches Vermögen vergrößern, denn ich habe ja keinen Ruf in die Mission. Wieso behaupten wir, dass wir für das eine einen Ruf brauchen und für das andere nicht? Keith Green hat einmal gesagt, wenn du keinen eindeutigen Ruf hast, hier zu bleiben, bist du aufgerufen zu gehen. Und Jim Elliot legt einen drauf und sagt, unsere jungen Leute gehen hinaus ins Berufsleben, weil sie sich nicht aufs Missionsfeld gerufen fühlen. Wir brauchen keinen Ruf, wir brauchen einen Tritt in den Hintern. Soweit das Zitat. Ich meine damit nicht, dass wir uns alle aufmachen nach Afrika oder Asien. Lieber Hörer, unser geliebter Chaco hat noch so viele Orte, an denen keine evangelische Kirche vorhanden ist. An anderen Orten ist sie sehr schwach. Es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass Gott uns hier in den Chaco gebracht hat, damit wir das Evangelium hier bekannt machen. Und da haben wir noch jede Menge zu tun, hier in Paraguay und auf der ganzen Welt. Lasst uns unser Leben unter seine Herrschaft stellen, damit er uns dafür gebrauchen kann. Denn dann, sagt er, wird er bei uns sein bis an das Ende der Welt. Wir merken also, die Botschaften, die an Himmelfahrt gesprochen wurden, stellen unser ganzes Leben auf den Kopf. Aber uns fehlt noch eine Aussage, die ich mit euch heute betrachten möchte. Jesu Wiederkunft. Als Jesus schon verschwunden war, sprach ein Engel zu den Jüngern. Zuerst fragte er, wieso sie da nach oben schauen. Schon komisch, diese Frage, oder? Ist doch klar, warum. Und dann fordert der Engel die Jünger auf, sich nicht in diesem Moment zu verlieren. Denn es gibt Arbeit zu tun. Und letztendlich wird Jesus auch wieder von dort zurückkehren. Dass Jesus als erster auferstandener Mensch in den Himmel gehoben wurde, bringt zum Ausdruck, dass das Kapitel der Menschwerdung Jesu abgeschlossen ist. Es sollten keine Zweifel bleiben. Er war jetzt wirklich weg. Aber die Aussage, die die Jünger hier von dem Engel bekommen, macht klar, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dann das Kapitel unseres Menschseins hier auf Erden abgeschlossen sein wird. All das Leid, all der Kummer, die Not, die Angst, der Tod und alles andere, was uns heute begleitet, was zum Menschsein dazugehört, wird dann ein Ende haben. Das ist eine unglaubliche Ermutigung, finde ich. Wir werden also eingeladen, in einer erwartenden Haltung zu leben, so wie ein Ehepaar sein Kind erwartet oder wie ein Paar auf den Moment wartet, an dem es heiraten wird. Man kann es kaum abwarten. Man bereitet alles darauf vor und man hofft, dass es so bald wie möglich geschieht. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, lieber Hörer, leben wir in dieser frohen Erwartung? Haben wir diesen tiefen Wunsch, dass Jesus hoffentlich heute noch kommt? Manchmal hört man vielleicht den Satz, ich möchte noch meine Großkinder sehen, bevor Jesus kommt, oder ich möchte gerne noch heiraten, bevor er kommt, oder ähnliche Aussagen. Glauben wir wirklich, dass es hier auf Erden irgendetwas geben kann, das auch nur ansatzweise so viel Freude und Erfüllung geben kann, wie der Moment, in dem wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden? Eine verliebte Person, und ich denke, jeder von uns hat es schon mal erlebt, merkt gar nicht mehr, was um sie herum passiert. Man ist so eingenommen von der anderen Person, dass man alles andere ausblendet. Und wenn das schon bei Menschen so ist, wie wird es dann erst sein, wenn wir vor dem Herrn der Herrlichkeit stehen werden? Also lasst uns diesen Augenblick hier auf Erden genießen, aber gleichzeitig in voller Erwartung leben, dass Jesus möglichst bald kommt. Abschließend fasse ich noch einmal zusammen. Die Jünger warteten immer noch auf den Moment, in dem Jesus die Herrschaft hier auf Erden nach ihrer Vorstellung antreten würde. Und mit diesem Gedanken kamen sie zu dem Berg, wo Jesus ihnen erst einmal klarmachte, dass ihm alle Macht gegeben ist. Aber seine Macht soll uns dazu bringen, dass wir uns vor ihm beugen und nicht seine Macht für unsere Zwecke missbrauchen wollen. Seine Herrschaft gibt uns die Autorität, hinauszugehen und allen Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden. Und solange wir das tun, dürfen wir mit seinem Beistand rechnen und voller Erwartung auf seine Wiederkunft leben. Ich bete. Jesus, wir danken, dass du in den Himmel gefahren bist. Wir danken, dass du Herr bist, dass dir alle Autorität gehört und dass wir uns vor dir beugen dürfen, uns dir unterwerfen können. Mögest du unser Leben dahin gestalten, dass wir dir nützlich sind, dass du unser Leben gebrauchen kannst und dass wir Werkzeuge sein können auf deinem Missionsfeld, wo immer du uns hinstellst, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in unserem Land oder wo immer du uns brauchen willst. Und schenke uns diese Sehnsucht auf diesen Tag, an dem du zurückkommen wirst und uns als deine Kinder zu dir holen wirst. Wir danken für all diese Verheißungen, die du uns gegeben hast, und wir beten dich an als den Herrn der Herrlichkeit, dem alle Macht und alle Autorität gehört. Im Namen Jesu beten wir das. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Mario Enz zum Thema Himmelfahrt.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, wo die Feste des Heil am Ende werden. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, wo die Feste des Heil am Ende werden.
Manchmal scheinen uns die biblischen Texte vielleicht etwas fern. Wir können es uns nicht richtig vorstellen, wie sich die Personen gefühlt haben oder was sie gedacht haben mögen. Hörspiele können uns dabei helfen, dass wir uns Dinge oder Geschichten besser vorstellen können. In unserem nächsten kurzen Hörspiel geht es um die Geschichte rund um Himmelfahrt. Maria Magdalena erinnert sich im Gespräch mit Lukas an den Tag, an dem Jesus vor den Augen seiner Freunde in den Himmel aufgenommen wurde. Maria Magdalena war eine Jüngerin Jesu und Augenzeugen des Geschehens, gelesen von Claudia Dick. Dann ist da noch Lukas, der Berichterstatter, der sowohl das Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Seine Rolle wird in diesem Fall interpretiert von Daniel Penner. Hier hören Sie nun das Hörspiel »Der Tag, an dem der Himmel offen stand«.
Den ersten Bericht habe ich gegeben. Lieber Theophilus, von allem, was Jesus tat und lehrte, Maria, hilf mir. Ich will genau festhalten, wie es an jenem letzten Tag war. Die 40 Tage nach dem Passafest waren fast um.
Es war eine seltsame Zeit, Lukas. Er war lebendig, wahrhaftig unter uns. Er aß mit uns, er lachte und doch war er anders. Wir saßen an jenem Tag im Obergemach beim Mahl. Die Luft war warm, es roch nach Brot und Wein.
Und dort gab er euch die letzte Weisung?
Ja, wir wollten eigentlich losziehen, zurück nach Galiläa. Aber er hielt uns zurück. Er sagte, verlasst Jerusalem nicht, wartet auf das, was der Vater versprochen hat. Er erinnerte uns an Johannes den Täufer. Er sagte, Johannes habe mit Wasser getauft, aber wir würden bald mit dem Heiligen Geist getauft werden.
Nicht lange nach diesen Tagen. Habt ihr verstanden, was er meinte?
Ehrlich gesagt, nein. Wir dachten immer noch an die Befreiung von den Römern. Wir fragten ihn am Ölberg sogar ganz direkt, Herr, wirst du jetzt das Reich für Israel wieder aufrichten? Ist jetzt der Moment der Freiheit gekommen?
Und was antwortete er?
Er sah uns an, mit diesem Blick, der über die ganze Welt zu reichen scheint. Er sagte uns, dass es nicht unsere Sache sei, die Zeit oder die Stunde zu kennen. Gott allein bestimmt das. Aber dann versprach er uns diese unglaubliche Kraft. Er sagte, ihr werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja, bis an das Ende der Erde.
So, wir sind jetzt beim Moment auf dem Ölberg. Beschreibe mir das Ende.
Es war Helllicht am Tag. Er hob die Hände, um uns zu segnen. Und während er noch sprach, geschah es. Er wurde emporgehoben. Ganz langsam, Lukas. Kein Sturm und auch kein Donner. Er schwebte einfach aufwärts, bis eine leuchtende Wolke ihn einhüllte. Wir starrten nach oben, die Nacken schmerzten uns, aber wir konnten den Blick nicht abwenden. Der Himmel war so blau, und plötzlich war er leer.
Und dann erschienen die Männer in den weißen Gewändern?
Genau, wir hatten sie gar nicht kommen sehen. Plötzlich standen sie neben uns. Ihr Leute aus Galiläa, sagten sie, was steht ihr da und starrt in den Himmel? Sie erklärten uns, dass dieser Jesus genauso wiederkommen wird, wie wir ihn haben gehen sehen. In diesem Moment fiel die Angst von uns ab.
Also seid ihr zurückgekehrt?
Ja, den Sabbatweg zurück in die Stadt. Wir gingen direkt hinauf in das Obergemach. Petrus, Johannes, Jakobus, alle waren sie da. Auch Maria, seine Mutter, und wir anderen Frauen.
Und was habt ihr dort getan? Also gewartet, gezweifelt?
Nein, wir haben gebetet. Einmütig. Wir wussten, er ist nicht weg. Er ist nur, sagen wir mal, anders da. Und wir warteten auf die Kraft, die er uns ja versprochen hatte.
Also, sie hielten einmütig fest am Gebet. Danke, Maria. Das ist die Wahrheit.
Sie hörten ein Hörspiel über die Geschichte rund um Himmelfahrt. Darin vorkamen die Jüngerin Maria Magdalena, gelesen von Claudia Dick, und der Berichterstatter Lukas, gelesen von Daniel Penner. Zum Schluss des Abendjournals noch einmal das Wetter in Philadelphia. In Philadelphia sind es 18 Grad und es nieselt leicht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Der Luftdruck wird mit 1015 Millibar angezeigt und der Wind weht aus südöstlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 7 Kilometern pro Stunde. Die Programmvorschau auf Radio Zeppe 30. Um 19 Uhr hören Sie die Plattdeutsche Kinderstunde. Um 19.15 Uhr die Kinderhits, um 19.30 Uhr Neues Leben und um 20.27 Uhr die Segensworte am Abend mit Prediger Ewald Reimer. Und somit verabschiede ich mich von Ihnen, werte Hörer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
Gottes Wort für den Tag.
Für die heutige Besinnung ein Bibeltext aus dem Jakobusbrief im Neuen Testament. Jakobus 5, Vers 16. Drei Worte. Und betet füreinander. Es ist eine große Aufmunterung zur gegenseitigen und aus der Liebe fließenden Fürbitte, wenn wir bedenken, dass solches Gebet das Lieblichste ist, das Gott je vernimmt. Denn die Gebete Christi sind Gebete aus fürbittender Liebe. In all dem Räucherwerk, das unser großer Hohepriester uns ins goldene Rauchfass seines Gebetes gibt, ist auch kein einziges Körnchen für ihn selbst. Seine Fürbitte muss vor allen anderen angenehm sein. Und darum ist auch unser Gebet ihm umso lieblicher, je mehr es dem Gebet Christi ähnlich ist. Und wenn auch unsere Gebete für unsere eigenen Anliegen Gott wohlgefällig sind, so ist unser Flehen für andere, weil es mehr Früchte des Geistes, mehr Liebe, mehr Glauben, mehr brüderliche Liebe in sich einschließt, durch das unvergleichliche Verdienst Jesu Christi, das süßeste Opfer, das wir Gott darbringen können. Es ist das Fett und Mark unseres Opfers. Beachte zugleich, dass die Fürbitte außerordentlich kräftig ist. Was für Wunderwerke hat sie vollbracht? Das Wort Gottes ist überschwänglich reich an Erzählungen ihrer wunderbaren Wirkungen. Liebe gläubige Seele, du hast ein mächtiges Werkzeug in deiner Hand. Gebrauche es wohl, gebrauche es unaufhörlich, gebrauche es gläubig, so wirst du gewisslich deinen Brüdern Gutes erweisen. Wenn dir des Königs Ohr geneigt ist, so rede mit ihm, der leidenden Glieder seines Leibes halber. Wenn dir die Gnade zuteil wird, dass du dich seinem erhabenen Thron ungehindert nahen darfst und der König zu dir spricht, bitte, so will ich dir geben, was du begehrst, so lege ein Wort ein, nicht für dich bloß, sondern für die vielen, die seiner Hilfe bedürftig sind. Wenn du der Fürbitte nicht obliegst, dann magst du zwar wohl begnadigt sein, aber diese Gnade ist kein klein wie ein Senfkorn. Dann ist dir gerade Gnade genug geschenkt, um deine Seele über die Sandbank hinweg zu steuern. Aber dir fehlen die tiefen Fluten der Gnadenströme, sonst würdest du im luftigen Schifflein eine schwere Landung der Bedürfnisse anderer mit dir führen und brächtest für sie von deinem Herrn eine reiche Segensfülle mit zurück, die sie vielleicht ohne dich nie erlangt hätten. Ein Gebet, das Jesus lehrt, wird gewiss von ihm erhört.